herzlich willkommen im Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg. Jede Woche mit neuen spannenden Wegbegleitern und er gehört garantiert dazu. Uns packt wieder das Gründerfieber und ich würde mal sagen, er ist mit Abstand der bekannteste Startup-Gründer in ganz Österreich. So ziemlich jeder hat schon mal was von der App Runtastic gehört. 2009 mit drei Freunden gegründet, 2015 verkauft Florian die App für 220 Millionen Euro an Adidas. Im gleichen Jahr wird er zum Trendmann des Jahres gewählt, verständlicherweise. Und anstatt sich zur Ruhe zu setzen, macht Florian einfach weiter, sowohl sportlich als auch unternehmerisch. Ist dieser Mann nicht zu stoppen? Und da wollen wir natürlich wissen, woher nimmt dieses Energiebündel Made in Austria seine Power? Was motiviert ihn? Was können wir von ihm lernen? Und was ist sein nächstes großes Projekt? Ey, ich freue mich, dass es klappt. Herzlich willkommen, Florian Schwandner.
Danke, danke, danke. Also lieber Tobias, danke, liebe ZuhörerInnen, danke genau für die tolle Anmoderation. Also waren ja jetzt viele Superlative dabei. Ich würde meinen, so wild ist es alles gar nicht, aber natürlich haben ein paar Dinge die letzten Jahre und das kann man schon fast Jahrzehnte sagen, man wird ja nicht jünger. Ist ja mittlerweile auch schon wieder 16 Jahre her, als wir die Runtastic-Reise gemacht haben. Und dann haben wir irgendwie Tractive gestartet, werden wir noch reden drüber, jetzt wieder ein bisschen Fitness. Und ja, du, die Motivation ist wahrscheinlich immer schon hoch gewesen, aber auch die Motivation, ein bisschen aus einem System auszubrechen. Ich bin ja relativ normal am Bauernhof aufgewachsen und irgendwie das, was nie da war, war, dass wir uns recht viel leisten haben können. Und ich glaube schon, dass mich dieses Vermissen an Dingen und der neue Computer oder mal das neue Auto oder whatever, das war halt nicht part of the game und ich wollte das aber part of the game in meinem Leben haben. Also ich muss immer ganz ehrlich sagen, auch Materialismus war am Anfang ein Treiber, aber eher so im Sinne von unabhängig sein und halt die Dinge tun können, die man tun will. Aber das war nur eine wahrscheinlich vieler Komponenten, aber da werden wir wahrscheinlich jetzt über die Zeit sprechen. Noch einmal danke, dass ich da sein darf.
Ich habe von dir gerade auf Instagram ein Zitat gefunden, da hast du irgendwann mal gesagt, genieß die Tage, an denen es dir schlecht geht. Hast davon nicht so viele.
Naja, habe ich von meiner Psychologin tatsächlich. Ist gleich vielleicht der spannende Punkt da, wieso überhaupt Psychologinnen braucht es das? Ich habe irgendwie, wie ich viel im Silicon Valley war und ich war so im Jahr 5, 6 Mal drüben, weil wir ja mit Apple und Google zusammengearbeitet haben. Wir haben ein kleines Büro gehabt, einen Mitarbeiter vor Ort gehabt und dort bin ich dann draufgekommen. Jeder CEO oder Führungskraft, die ich getroffen habe, die haben irgendwie einen Coach, einen Mentor, einen Psychologen oder so irgendwie. Dann hat einmal wer sehr arrogant, würde ich meinen, zu mir gesagt, über dem CEO ist nur Gott, was eine total dumme Aussage war. Aber die Aussage war insofern dann natürlich ein bisschen richtig. Die Probleme werden im Unternehmen immer zu den Ranghöheren getragen, aber irgendwo ist keiner mehr dann drüber. Ne? Und oftmals kannst du echt mit keinen über deine Dinge reden. Und dort habe ich mir das ein bisschen abgeschaut und habe dann online gegoogelt, gibt es irgendwie eine Psychologin, das war dann die internationale Erfahrung hat und so. Und es war dann wahrscheinlich mehr ein Coaching, hat sie gesagt, was wir gemacht haben, als wie eine Psychotherapie. Und wir haben aber dann schon, wann geht es mir gut, wann geht es mir nicht gut. Die hat ganz wilde Sachen aufgesagt. Die hat gesagt, ich bin von einem Meeting in das andere gelaufen, Tobias. Hat sie gesagt, Florian, nur Sklaven laufen. Du laufst in deiner Firma überhaupt nicht. Was strahlst denn du für eine Stress und Hektik aus als Führungskraft? Du sollst der sein, der alles im Griff hat, egal wie rough die See ist, der Kapitän sozusagen ist calm und weiß, was zu tun ist und strahlt Ruhe aus, im Sinne von, wir haben alles im Griff, wir haben eine Strategie, wir haben Erfahrung, wir können mit Problemen umgehen. Und da waren viele so Aussagen dabei und mir hat diese eine eben, die du gerade zitiert hast, eben sehr gut gefallen. Genieße die Tage, an denen es dir schlecht geht, du hast ja gar nicht so viele davon. Und immer, wenn es mir jetzt einmal schlecht geht, da gibt es ja verschiedene Phasen, man ist krank, man ist nicht fit, man hat einmal zu viel getrunken und einen starken Hangover und. Oder es ist einfach zu viel Arbeit, ein Projekt funktioniert nicht, gibt es ja viele, viele Dinge, dann denke ich mir, ja, das ist auch wichtig, weil es braucht auch den Regen, damit die Sonne wieder scheint, ohne dass wir jetzt zu philosophisch werden. Aber ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt im Leben. Es kann nicht nur immer alles gut sein, sondern die Magic-Dinge passieren oft dann, wenn es schwierig ist.
Lass uns mal ein paar Jahre zurückdrehen, so zu deinen absoluten Ursprüngen. Du hast ja gerade schon gesagt, du bist ein Kind vom Bauernhof, gell? Nimm uns mal mit, wie hat das alles angefangen, die Geschichte von Florian Schwandner?
Ja, müssen wir natürlich da und dort wahrscheinlich ein bisschen abkürzen, aber genau, ich bin eines von drei Kindern. Der mittlere, habe einen älteren Bruder, eine jüngere Schwester. Wir haben eine wunderbare Kindheit am Bauernhof genossen, sprich sehr viel dort natürlich mit draußen sein dürfen. Da ist auch viel passiert. Ich habe mein erstes Moped quasi mit 6 Jahren bekommen. Ich habe mein erstes kleines Luftdruckgewehr mit 7 Jahren bekommen. Was halt am Bauernhof so passiert, man hat irgendwie geholfen, man war am Trecker, sagt man ja, glaube ich, mit dabei, man hat Dinge repariert. Und ich würde meinen, ich habe das dann auch in meinem Buch irgendwo geschrieben, die Analogie vom Bauern oder vom Landwirt zum Unternehmer ist sehr hoch. Also da ist eine hohe Korrelation, weil es ist wirklich am Bauernhof so, wenn schlechtes Wetter ist, kann ich jetzt nicht sagen, naja, ich kann zwar nicht aufs Feld rauffahren, da muss ich halt irgendwas reparieren zu der Zeit. Wenn jetzt Ernte zum Einfahren ist, quasi, dann muss ich das jetzt machen, auch wenn Samstag oder Sonntag ist. Also man muss relativ adaptiv sein oder relativ dynamisch unterwegs sein oder agil, würde man neumodern sagen. Umgekehrt muss man aber sowohl ein bisschen Buchhaltung machen, man muss irgendwie mit Lebewesen, den Tieren umgehen können, man muss aber dann irgendwie Ernte verstehen, man muss reparieren können, man muss ein bisschen schweißen können und all die Dinge, glaube ich, helfen am Ende des Tages schon sehr dabei, ein bisschen das, was Unternehmertum ist. Weil der Unternehmer ist ja oftmals gar nicht irgendwie der Experte. Es gibt, glaube ich, ganz viele CEOs, die hört man ja sehr oft, die sich MitarbeiterInnen suchen, die viel besser sind im Fachbereich als einer selber. Mhm. Aber oftmals der Generalist zu sein und zu verstehen, okay, müssen wir da was bauen, was müssen wir da drüben tun, da hat wer ein Problem, dort muss ich mir helfen. Das war wahrscheinlich eine Eigenschaft, die ich irgendwie schon implizit am Bauernhof von meinen Eltern mitbekommen habe. Die Phase war nicht immer schön, weil wenn man dann ein bisschen so in die Richtung frühpubertäre Phase geht und du darfst dann am Traktor sitzen und deine Freunde sind irgendwie im Schwimmbad, dann macht es eigentlich wenig Spaß. Dort lernt man dann wahrscheinlich auch erste Mal hart arbeiten, nämlich so im Sommer und Heu und Abend und Morgen und Wochenende. Was mittelfristig aufs Leben dann gar nicht geschadet hat, weil für mich ist gefühlt später immer leichter geworden. Ich habe dann sogar Landwirtschaftsschule gemacht mit Landwirtschaftsabitur. Ich sage immer sehr durch meine Eltern getrieben. Sie sagen so, nein, das wollte ich natürlich auch. Also das wollte ich natürlich gar nicht, aber es war ein Abitur dabei. Und ich bin dann von der Landwirtschaft in die Technik, habe dann studiert, Masterstudium in Mobile Computing, ein zweites Studium noch parallel gemacht. Und ab dann ist eigentlich alles für mich gefühlt einfacher geworden, weil ich das machen habe dürfen, was ich erstmalig in meinem Leben wollte. Ich meine, natürlich Studium auch schon, aber es war dann irgendwie so, geil, jetzt können wir was bauen. Jetzt darf man die Gedanken vom Kopf in die Realität umsetzen. Und wie gesagt, mir hat harte Arbeit, frühes Aufstehen, langes Arbeiten, das war überhaupt nie ein Thema für mich, dass ich das irgendwie gewertet hätte und so, dass das anstrengend ist und man muss das machen, sondern das war eher ein relativ normal, sagen wir es mal so.
Dann war es ja der Wunsch deiner Eltern, oder? Die hätten sich ja nichts Besseres vorstellen können.
Naja, lange eigentlich nicht, weil ich habe mit kurz auch gearbeitet nach dem Studium, 3 Monate, habe dann irgendwie in der Firma eingebracht, was ich glaube, was alles falsch läuft, daraufhin ein bisschen so eine Standpauke bekommen vom Chef, ich soll mich um meinen Teller kümmern und nicht über den Tellerrand hinausschauen. Daraufhin habe ich dann relativ schnell gekündigt und was ich habe Firmenauto gehabt, ich habe gut verdient, ich war schon im Ausland damals unterwegs, die Eltern waren halt super happy, so sehr konservativ und Sicherheit eingestellt, der Sohn hat einen Job, er hat ein Auto, er hat eine Wohnung. Und ich habe dann gesagt, ich habe gekündigt, Mama, Papa, wir machen uns selbstständig mit irgendwas Handy und Laufen und sowieso. Ich habe gesagt, im Worst-Case-Szenario würde ich das Bett wieder brauchen und am Sonntag das Schnitzel bitte zu Hause. Das war wirklich so. Aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Gedanke auch wieder, Tobias. Wenn du ein starkes Umfeld hast, und jetzt war das Umfeld nicht so stark, aber eines, da gibt's ja in der Psychologie auch die 5 Sprachen der Liebe. Und da gibt's Menschen reagieren immer auf 2 Kanälen. Du kannst auf 2 senden und auf 2 empfangen. Und bei vielen Menschen ist das Sicherheitsnetz ist eines dieser Kanäle. Und das Sicherheitsnetz für mich war immer da. Der Worst Case ist, das funktioniert alles nicht. Ich habe ein bisschen Geld gespart während dem Studium, das Geld ist weg, aber ich kann zu Hause schlafen und ich krieg was zu essen zu Hause. Ich habe eine gute Ausbildung, ich werde wieder einen Job bekommen. Und ich glaube, das ist schon ganz, ganz wichtig, wenn man Projekte startet und Risiken eingeht und jeder, der irgendwo selbstständig ist oder sein wird oder sein möchte, geht ein Risiko ein. Im besten Fall in einem jungen Alter, wo man noch nicht irgendwie Kredite, Haus, Familie noch nicht viel hat. Somit ist das Risiko wirklich nur bei einem selber. Und wenn man da irgendwo ein kleines Sicherheitsnetz spannen kann oder auch Freunde, die einem gut zureden und, da gibt es immer verschiedene Phasen, dann ist es unglaublich viel wert, dass man sich auch traut, diesen Schritt zu gehen. Und die Eltern waren später dann, würde ich meinen, sehr stolz, wie sie das auch verstanden haben. Während wir einmal gebaut und gebildet haben, war es eher so, ja, sie sind alle fleißig und die tun was, keine Ahnung, was das werden soll. Wahrscheinlich eher skeptisch, ob das was werden kann. Aber fairerweise, wenn wir jetzt irgendwie die Mathematik hernehmen, wie viele Startups oder Projekte werden was, das sind auch wenige davon. Also somit ist auch richtig, skeptisch zu sein. Aber Glück, Timing und viele andere Dinge haben dazu geführt, dass dann die Geschichte am Ende des Tages ganz gut ausgegangen ist.
Bist du gut aus dem Dorf rausgekommen? Weil es gibt ja immer wieder so die Heldenreise, wo der Held, der noch keiner ist, ja, vom ganzen Dorf verspottet wird und irgendwie immer wieder auch da so irgendwie so dazugehört, aber irgendwie auch nicht. Und irgendwann schafft das raus in die weite Welt, macht seine Abenteuer, holt seine Erfolge ein und plötzlich kommt so der große Durchbruch. Und dann sagt jeder im Dorf, wenn der Held dann wieder zurückkommt, wir haben es doch immer gesagt, unser Flori, wir haben doch immer an ihn geglaubt. Und du hast eigentlich so den ausgestreckten Mittelfinger und denkst, ihr Pisser, ihr habt alle überhaupt nicht an mich geglaubt. Was redet ihr? Hattest du auch so eine Art von Story?
Ja, aber nicht mit dem Dorf sozusagen, weil ich bin mehrmals ausgebrochen. Das ist dann losgegangen, ich war dann schon im Internat mit 14 bis 19, dann war irgendwie Bundesheer in Österreich, dann war ich in einem anderen Internat in Oberösterreich an der Fachhochschule 3 Jahre, wo ich studiert habe, dann die eigene Wohnung in Linz, dann in Steyr, das zweite Studium gemacht, nebenbei gearbeitet. Das heißt, ich habe mich relativ schnell losgelöst von dem Dorfgedanken, weil mein Dorf 2000 Einwohner, jeder kennt jeden, Fußballverein gespielt, bei der Freiwilligen Feuerwehr gewesen, glaube ich, viel über Team auch gelernt, also Vereine, glaube ich, enorm wichtig in der Kindheit oder in der Jugend. Aber irgendwann war auch der Punkt, du musst dort ausbrechen, weil sonst bleibst du, und das meine ich gar nicht despektierlich, aber mit Stammtischgespräch am Sonntag im Wirtshaus irgendwie bleibst du selber dort auch stehen. Und ich wollte irgendwie die Welt sehen, ich wollte weiterkommen. Ich habe immer bewusst einen schwierigeren Weg gewählt. Ich habe damals Berufspraktikum machen können im Studium, hätte in meiner Stadt in Linz bleiben können oder Option nach Wien gehen. Das ist jetzt nicht theatralisch, aber trotzdem alleine nach Wien gehen, sich eine Wohnung organisieren, dort keinen kennen, in einer neuen Firma sein Praktikum machen, habe ich gewusst, das ist mühsamer, let's do that. Ich werde dort vermeintlich mehr lernen. Und wie wir dann das erste Mal später nach San Francisco und so sehen, ich habe null Ahnung, wir haben wirklich googeln müssen. Ich habe gesagt, ich möchte Apple kennenlernen. Und wo ist Apple? Cupertino? Wo ist Cupertino? San Francisco? Wo ist San Francisco? Okay, lass einen Flug buchen, flieg darüber. Ich habe in der ärgsten Gegend gewohnt, billig, es hell, also anders geht nicht. Und immer wieder so den Weg eigentlich gesucht. Und auf deine Frage zurückzukommen, ich bin jetzt keiner, der jemals Mittelfinger ausstrecken würde. Also ich versuche das sehr zu vermeiden, selbst beim Autofahren, weil ich mich wirklich ärgere. Aber unabhängig davon hatten wir natürlich auch Trittbrettfahrer, das war beim Investieren. Wir haben nach Geld gesucht, Business Angel-mäßig 2009, Businessplan geschrieben und wir hätten wahrscheinlich gebraucht 200.000, 300.000 Euro. Wir waren wirklich viel pitchen bei wirklich guten, intelligenten Menschen, erfahrenen Menschen, aber ein bisschen österreichisch-deutsch, es hat jeder gewusst, warum es nicht funktionieren wird. Wer soll denn jemals mit einem Handy laufen gehen? Burben macht was Gescheites. 4 Burschen, das wird ja sowieso nichts. Ihr werdet euch spätestens streiten, wenn ihr Geld verdient. Wer soll das machen, das? Und umgekehrt, 5 Jahre später war gefühlt jeder dabei bei der Runtastic-Story und sagt, Florian, ich habe immer an dich geglaubt, ihr habt's. Ihr wart schon immer genial in dem Tun und Sein. Aber du, das nimmt man dann auch mit Lächeln und Danke an. Selber weiß man, wie die Geschichte war. Wenn sich andere auch daran erfreuen, dass sie die Bekanntschaft und gefühlt irgendwo dabei waren. Lass alle zufrieden sein. Ich habe mit sowas überhaupt kein Problem, weil lieber gute Stimmung. Und ich bin jetzt überhaupt keiner, der auf irgendwen von oben herabschaut, weil ich weiß selber, woher ich komme. Ich weiß selber, dass Timing wichtig war, dass ein Glück dabei war, dass auch genauso gut hätte nicht funktionieren können. Auch wenn wir es jetzt schon ein paar Mal bewiesen haben, dass Dinge funktionieren. Ich glaube, das Glück des Tüchtigen gibt es auch im Leben. Aber da darf man ruhig ein bisschen Bescheidenheit anbringen. Und ich hoffe immer, mit meiner Story andere zu motivieren und zu zeigen, schau her, ich komme vom Bauernhof, mit wirklich nichts oder wenig und relativ weit gekommen, habe Technik studiert nach Landwirtschaft. Das war jetzt nicht einfach, aber es soll auch nicht immer einfach sein. Wenn es, glaube ich, zu einfach ist, ähnlich wie wenn ein Startup mit Geld zugeschüttet wird, relativ bald ist man unvorsichtig im Geld ausgeben. Man schaut sich nicht jede Zahl 3-mal an, man überlegt sich nicht alles 3-mal. Der CEO schläft nicht um 40 Dollar in einem Motel, dann werden die Mitarbeiter auch sagen, naja, wenn der CEO 5 Sterne schläft, dann will ich aber auch Minimum-Business fliegen. Also in unserer 10 Jahren Runtastic-Reise hat es keinen Business-Flug gegeben. Ganz klar. Und das ist natürlich auch eine ein Mindset und eine Mentalität, und man nennt ja das dann Kultur auch im Unternehmen, wo man dann auch weiß, der Mitarbeiter arbeitet vielleicht auch einmal gerne am Wochenende für dich, weil er genauso wissen würde, du würdest auch für ihn was tun. Und das sind halt wieder so die Werte, die man wahrscheinlich auch da und dort am Bauernhof mitkriegt. Darum sage ich, das spielt schon alles immer ein bisschen zusammen, aber Geschichten hat es im Nachhinein natürlich viele gegeben, aber das ist alles gut und soll ja auch so sein. Was der durch Rumors und Leute und Geschichten und jeder weiß noch drei Dinge mehr, das ist ja auch spannend, ne? Genau.
Machst du dir über viele Dinge Gedanken?
Mache ich mir über viele Dinge Gedanken? Ich würde meinen, ich mache mir die Dinge Gedanken, die mich interessieren, und die anderen kann ich sehr gut ausblenden. Ich bin aber schon wer, der über die letzten, ich gehe mal von 2009 aus, sage ich mal, die letzten 15, 16 Jahre da und dort viel entspannter geworden ist. Das kommt natürlich jetzt mit 43, ist man ein bisschen in einem Alter mit Familie und tralala. Man weiß ein paar Dinge, wenn man einen Fehler macht, die Welt dreht sich weiter. Selbst wenn ich morgen nicht mehr da wäre, die Welt dreht sich weiter, Business geht weiter, hoffentlich sind ein paar Menschen traurig, und, aber prinzipiell, es läuft alles weiter. Also man ist selber nicht wichtig. Und wenn man das irgendwo einmal versteht, und ich glaube, ich bin auch irgendwie vor ein paar Jahren das erste Mal Papa geworden, ich finde immer, dieser Moment, wenn ein Kind in dein Leben kommt, verliert deine eigene Wichtigkeit enorm an Relevanz. Aber du würdest sofort sagen, wenn das Kind krank ist oder irgendwas ist, so, ich würde das jetzt gern haben, den Schmerz oder irgendwas, aber ja, nicht mein Kind, und immer so protect your family und so. Und dementsprechend bin ich auch viel entspannter worden. So, the fear of missing out habe ich viel mehr auf die joy of missing out. Wenn ich am Samstagabend um 9:30 daheim bin und ins Bett gehe und ich weiß, ich kann nächsten Tag in der Früh sporteln, ist genauso super wie die super Party, die bis um 5 in der Früh dauert, und ich weiß, ich kann jetzt 3 Tage nicht gescheit sporteln, weil die Regenerationszeit eine andere ist. Es braucht aber immer beides. Also ich bin schon auch ein Mensch, der jetzt weder der Party abgeneigt ist oder sonstiges. Also ich habe schon gern auch Freude und Gaudi im Leben, wie man bei uns sagt, aber definitiv viel entspannter worden, auch im Sinne von Investments, Startups und. Mhm. Aber das ist ein bisschen, ich würde meinen, die Erfahrung definitiv, dass die hilft.
Ich habe deswegen gefragt, weil ich könnte mir vorstellen, dass Menschen, die dich jetzt vielleicht zum ersten Mal kennenlernen oder die uns jetzt gerade nur per Audio zuhören, sich denken, Alter, was ist das für ein Typ, ja, wie selbstverständlich der von allen möglichen Sachen spricht, ja, ich werde ja niemals so viel Power aufbringen und sowas hinkriegen wie der, ja, und deswegen frage ich so, ne, aber das, was für dich ja selbstverständlich ist, ist für andere wiederum vielleicht unerreichbar.
Ja und nein, aber wenn wir jetzt wieder bei ganz simplen Sachen bleiben, im Sinne von Dream Big und so. Also ich bin ja selber in über 40 Startups investiert. Also ich bin in einen Burschen investiert, der ist 23. Da denke ich mir, was der mit 23 macht, den Mut hätte ich gar nicht gehabt, das Weitdenken. Also ich finde, das Geile heute ist ja, die jungen Menschen über YouTube, TikTok, Instagram, also gibt es ganz viele schlechte Seiten von Social Media. Die guten Seiten sind aber auch, die sehen natürlich auch die Welt, um was möglich ist. Jetzt hat gerade ein 19-Jähriger eine Kalorien-Tracking-App am MyFitnessPal um einen 9-stelligen Bereich verkauft. Ich habe mir gerade den Podcast angehört und man denkt, wie schön und wie geil, wenn jemand in diesem jungen Alter schon so eine Attitude hat. Und das, glaube ich, ist heutzutage einfacher möglich als damals. Es hat auch das Format Podcast nicht gegeben. Ich habe aus meinem Dorf gar nicht rausschauen können, weil es hat die lokale Zeitung gegeben, es hat 2 Fernsehsender gegeben, aber dann war irgendwie Ende Gelände. Also ich habe jetzt nicht irgendwelche internationalen gekannt oder so. Trotz allem, natürlich, man darf nie vergessen, jetzt ist da 15 Jahre Erfahrung drinnen, aber ich gebe das halt meinen Startups auch weiter und sage irgendwie, ich würde gern helfen, dass wir 2 Fehler vermeiden, dass wir 2 nicht falsch abbiegen und schneller dort sehen. Und umgekehrt durch das Einfache und hoffentlich nicht Abgehobene und nicht irgendwie Arschloch sein oder so irgendwie, zeigst du denen auch, das ist gar nicht so Magic, was ein Florian Schwantner, was ein Tobias Schmidt, was ganz viele andere machen. Oftmals ist es einfach auch nur Disziplin. Und das habe ich ganz vielen Menschen gelernt. Also da geht es immer los mit Runtastic, und so hat natürlich jeder gefragt, und Florian, wie kriegst du Sport und alles unter einen Hut? Ich habe gesagt, es ist relativ einfach, 1 Stunde früh aufstehen. Hast du 1 Stunde Zeit für Sport. Und du kannst 1 Stunde früh aufstehen, musst du nur einen Wecker stellen. Bist müde? Ja, vielleicht. Machen wir mal 4 Wochen Sport, hat dein Körper sicher mehr Energie und du kompensierst die Stunde. Also es gibt immer Lösungen. Sind die Lösungen einfach? Absolut nicht. Jeder würde es machen. Jeder würde gerne fit sein, das sein, das sein, sich weiterbilden. Aber ich lasse halt die Ausrede oft nicht gelten, vor allem bei jungen Menschen, das geht irgendwie nicht. Weil es ist ganz, ganz, ganz selten, dass es nicht geht. Und noch einmal, jetzt haben wir es selber ein paar Mal auch gemacht und nicht die besten Grundvoraussetzungen gehabt. Darum akzeptiere es im Schritt eins einmal nicht. Es gibt immer Dinge und Punkte und aber es sind auch meistens die Leute, die immer das geht nicht und das Timing ist ja nicht richtig. Schau mal, das Timing ist nie richtig, den Job zu kündigen, eine Firma zu gründen, eine Beziehung aufzulösen, da gibt es die richtige Zeit nicht. Das ist immer ein bisschen Arsch. So, das passt nie richtig rein gerade. Und dann gibt es aber die Leute, die kamen und taten es einfach. Also everything said it's impossible, then somebody came and did it. No? Mm. Noch einmal, wir haben wirklich gute Leute gesagt, das macht null Sinn, mit einem Handy damals laufen zu gehen. Überleg dir das einmal, Florian, das nimmt keiner mit, das ist schwer, das ist bababab und da. Das kann man sich heute natürlich nicht vorstellen, aber 2008, 2009, das erste iPhone gerade rauskommen und alles nicht so einfach, aber das ist ja dann auch, was der Entrepreneur, der Unternehmer, der verrückte Erfinder mit sich bringt, der baut einfach was, was noch nie da war. Mhm. Und meistens die Kunden selber gar nicht gewusst haben, dass sie es brauchen. Da war ja Steve Jobs, glaube ich, ein ganz großer Vorreiter. Wenn der jetzt Leute gefragt hätte, ob wir da das iPhone brauchen, wo gerade Nokia 80% Marktanteil gehabt hat, hätte jeder gesagt, nein, ich kann mit dem Finger nicht bedienen und schreiben, wie soll das gehen? Ich meine, hätte Henry Ford gefragt, was brauchen wir? Die Antwort war schnellere Pferde und kein Auto. Aber das ist halt so Unternehmertum, Unternehmergeist, Erfindergeist. Und dazu braucht es gar nicht so die Genialität oder die brutale Power. Da braucht es oft Kreativität und den Mut, es auch zu tun, würde ich meinen.
Mhm. Nimm uns mal mit. Ich meine, du hast jetzt so oft 2009 gesagt, die Gründung von Runtastic, das, wodurch du ja dann auch wirklich so bekannt geworden bist. Wie ist das alles passiert? Ja, und wie kam die Idee? Und ich weiß, diese Frage haben dir sicher schon ein paar Leute gestellt in den letzten x Jahren. Aber nimm uns trotzdem mal kurz mit auf die Reise.
Du, es war wie immer viele Zufälle. Ich habe 5 Jahre Mobile Computing studiert. Wir waren da ziemlich die Ersten in Europa, die sich mit Betriebssystemen und Softwareentwicklung auf mobilen Endgeräten beschäftigt hat. Da war das iPhone noch gar nicht da. Da haben wir so Java 2 Micro Edition, Nokia Symbian programmiert. Relativ schwierig. Irgendwann kam dann das iPhone raus und man konnte Apps auf das iPhone raufballern. Mhm. Und 2 meiner 3 Gründerkollegen, der Christian und der René, das waren unsere Hardcore-Techniker im Studium. Also wirklich 1-0er Notenschnitt und genial. Also 1000-mal bessere Programmierer und Softwareentwickler, wie ich das war.
Da gab es immer so Projekt Jailbreak, gell? So, man konnte doch
Jailbreak gab's auch,
so, und so, ja.
Illegal Apps installieren konnte, genau, richtig.
Ja, geil.
Und die zwei haben Projekte gemacht, eines im Studium, die World Sailing Games. Sie haben bei uns am Neusiedlersee in Österreich im Burgenland die Segelboote mit so einem GPS-Tracker ausgestattet und du hattest am Handy so pixelige Punkte gesehen, wo die Boote draußen am See sind. Aus dem wollten sie ein Business machen, dann sind sie relativ schnell draufgekommen. Segelsport Österreich, der Total Addressable Market, wie man das ja so schön nennen würde, viel zu klein, wird nichts. Christian hat zum René gesagt, du, ich gehe. Er hat bei TomTom Amsterdam unterschrieben, hat schon eine Abschiedsparty gemacht. Der René hat gesagt, ich habe vom Förderprojekt noch ein bisschen Geld über, 20.000 Euro. Hat mich angerufen und gesagt, wir waren keine guten Freunde im Studium. Wir waren eigentlich gar keine Freunde, weil der René war so genial extern. Wir waren ja alle im Studentenheim und war irgendwie nie eine gute Beziehung da. René hat mich angerufen, wir haben uns getroffen, er hat gesagt, schau, ich habe nur Geld über, du wolltest immer selbstständig sein, du hast immer gut präsentiert, du warst im Studium, der hat immer Ideen gehabt. Du sagst mal, was wir machen, ich programmiere und wir haben nur Geld. Und wir haben gerade im zweiten Studium, das war so am Wochenende an der Fachhochschule Steyr, da haben wir Fächer gehabt, Entrepreneurship, digitale Produkte und Märkte. Da habe ich gerade einen Businessplan geschrieben für einen 3D-Body-Scanner, damit dein Body gescannt wird und du dann im Online-Shop einkaufst und automatisch nur die Größen siehst, die dir passen. Finde ich immer noch eine geniale Idee, die jetzt 16 Jahre später immer noch nicht da ist und immer noch eine Riesenchance hätte. Wird noch wahrscheinlich 5 Jahre brauchen, aber dann gibt's es. Anyway, dort habe ich nur einen Kollegen gehabt, der war enorm gut im Finanzbereich und so weiter und so fort. Habe gesagt, Alfred, komm mal mit auch. Und dann war der Zufall, dass die Wirtschaftskrise kam, der Christian bei TomTom nicht genommen worden ist. Die haben internationalen Aufnahmestab gehabt. Wir sind zu viert beieinander gesessen und ich habe immer schon ein bisschen, ich war immer schon im Fitnessstudio und laufen gewesen. Und so war die Idee irgendwie da, können wir das nicht, dieses Smartphone, das iPhone 3G kam gerade aus, mit GPS integriert, kann man das nicht fürs Laufen verwenden? Das war die eine Idee. Und die zweite Idee war aber, wir starten hochfrequentierte Laufstrecken in Linz, in Wien, die Praterallee, mit fixen Laufstationen im Boden aus, mit einem Solarpanel, du laufst mit deinem Marathon-Chip drüber und wenn du heimkommst, steht da deine Distanz und so weiter und so fort. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Wir haben damals geglaubt, diese fix installierten Laufstrecken werden circa 90% des Umsatzes machen und dieses Mobile Phone Ding da wird wann überhaupt 10% machen. Ich habe dann 300 Gemeinden in Österreich angerufen und einmal relativ schnell gesehen, das Sales Pitch in eine Gemeinde rein, irgendwas im Boden eingraben und aufstellen, ist relativ schwierig. Wir haben dann eine Strecke umgesetzt, dort, wo wir die Bürgermeisterin gut gekannt haben, hat auch gut funktioniert oder mittelmäßig funktioniert.
Also, mit der Bürgermeisterin bin ich heute verheiratet, das ist die Mutter meiner Kinder.
Naja, was der Österreich, Vitamin B und. Ja. Aber haben die Strecke gemacht, ganz schwierig. Nachher sind die Hardware-Teile nass geworden, hat alles nichts funktioniert. Und parallel hat das Mobile Phone Business ist abgegangen wie Schmidts Katze, würde man sagen, glaube ich. Mhm. Und dann haben wir schon den ersten Pivot gemacht, würde man heutzutage sagen. Also wir haben unser Businessmodell 100% auf Mobile First umgestellt. Wir waren 4 junge Menschen, dann haben wir Geld gesucht. Ich bin ein bisschen Fundraising gegangen, habe lauter Neins bekommen. Die haben dann dazu geführt, dass wir am Wochenende gearbeitet haben, also Wochenende haben wir immer gearbeitet, würde man meinen, die ersten 5-6 Jahre, aber wir haben für andere Firmen, Energy-Drink-Hersteller in Österreich, Telekom-Hersteller in Österreich, haben wir die Apps am Freitag, Samstag gebaut. Ich habe mit 26 Jahren damals unterrichtet an der Fachhochschule am Wochenende die berufsbegleitenden 35-Jährigen zum Thema Unternehmertum. Ich habe seit sage und schreibe 4 Wochen eine GmbH gehabt, ne? Aber 85 Euro in der Stunde. Und wir haben das Geld genommen und haben unsere ersten Mitarbeiter damit bezahlt. Und wir 4 haben uns die ersten 2 Jahre, glaube ich, 0 Euro ausbezahlt, dann 900 Euro ein Jahr lang, dann, glaube ich, 1500 Euro. Also wir haben wirklich wenig Geld gehabt die ersten 3-4 Jahre, weil wir alles reinvestiert hatten und immer Mitarbeiter first. Und das war damals enorm wichtig, enorm richtig. Und nach 3 Jahren sind wir eigentlich schon Cashflow-positiv oder profitabel gewesen als Unternehmen. Wow. Relativ gut sogar. Wir haben damals bei 12 Millionen Umsatz schon 3,5 Millionen EBIT gemacht. Es war gut, kein Geld zu bekommen. Somit haben wir ab Tag 1 ein Businessmodell mit einer Subscription gebaut. Später hat es dann das irgendwie am Mobile Phone gegeben. Wir waren schon total ready. Und also diese Hassles am Anfang und diese vermeintlichen Nachteile. Und wir hätten jedes Mal auch Nein sagen können, nein, wir gründen nicht, weil die Idee glaubt keiner. Nein, wir kriegen kein Geld. Alle sagen, das ist kein gutes Business. Und ich glaube, das ist halt eine Eigenschaft des Unternehmers und auch des Florian Gschwandners. Jedes Nein hat mich immer irrsinnig motiviert im Kopf da drinnen. Nicht so, schauen wir sich das einmal an und ich zeige es dir schon. Aber es war zumindest schön zu hören. Ich habe mir gedacht, ja, ihr versteht gar nicht, was wir vorhaben, aber I'll take your no. Und es sind so 5% Energie, die in mich wieder reinkommen. Und nicht 5%, die mich gerade runterziehen. Und ich glaube, das ist auch wieder im Leben so eine Grundsatzeinstellung. Ich kann mich durch ganz viele Dinge demotivieren lassen. Das Wetter ist heute nicht schön, könnte demotiviert sein. Ich drehe es halt um und sage, okay, ich war heute schon 2 Stunden paddeln, indoor, passt, kein schönes Wetter, eine andere gute Option, was zu tun. Und ich glaube, wenn man das im Leben irgendwo lernt, ein bisschen, diese Dinge immer auch ins Positive umzudrehen, statt aber und zu sagen, du kriegst kein Geld, sage ich, wir kriegen kein Geld und das gibt uns die Chance, die Anteile nicht abzugeben und es selber zu machen. Also diese kleinen psychologischen Tricks braucht es, glaube ich, immer wieder im Leben. Und so war das 2009. So sind wir losgestartet. Ich habe jetzt die ersten 3 Jahre ein bisschen abgebildet. Relativ schnell gewachsen. Haben irgendwann gelernt, in Österreich kriegen wir die Leute nicht, die wir brauchen. Haben wir gesagt, ab morgen ist Unternehmenssprache Englisch und wir heiraten international. Ja. Am Ende des Tages haben wir 41 Nationen, 280 MitarbeiterInnen gehabt und waren eine richtig coole Truppe. Ich glaube, mit Altersdurchschnitt 27. Also da war auch die Erfahrung war Learning by Doing. Da hat es keinen gegeben, der gesagt hat, wir haben das schon 3-mal gemacht. Also das war alles a Blue Ocean sozusagen.
Ich fasse noch mal kurz zusammen. Ich habe ja irgendwo gehört, dass du Podcasts in 1,5 mal Geschwindigkeit anhörst. Für die Leute, die sagen, einmal noch ein Zitat, was du gerade gesagt hast, statt aber und sagen, super wertvoll, ja, ich kann ja nicht und aber, oder, sondern und. Ich nutze gleichzeitig die Möglichkeit und mache das Beste draus und sehr wertvoll, vielen Dank. Ja. Du hast sicher in dieser Speedy Journey irgendwo Momente gehabt, wo du auch hinterfragt hast, oder?
Ja, wobei tatsächlich in den ersten paar Jahren bei Runtastic eigentlich fast gar nicht. Das heißt aber nicht, dass Projekte, die wir gemacht haben, nicht funktioniert haben. Also haben einige Projekte nicht funktioniert. Ich glaube nur, dass wir schnell genug unterwegs waren, dass wir das fast nicht gespürt haben. Ich würde da mal eine Analogie geben zu meinen Aktien, die ja momentan alle blutrot sind. Aber eigentlich sind nicht alle blutrot, weil ich irgendwie versucht habe zu diversifizieren. Mhm. Jetzt ist irgendwas immer grün. Und solange irgendwas immer grün ist, bin ich in Summe gar nicht so schlecht drauf. Mhm. Wenn jetzt alles blutrot ist, alles, also meine Krypto, meine Aktien, meine ETFs, meine Immobilien, alles, was ich habe, dann wird es irgendwann so, puh, das ist schon schwierig, wenn alles immer nur rot ist. Und ich würde meinen, ähnlich war es im Unternehmertum. Wir haben halt irgendwie 3-4 Projekte parallel entwickelt und davon hat eines nicht funktioniert, da hat es auch Probleme gegeben, aber zwei andere haben gerade wieder gut funktioniert und haben das kompensiert. Mhm. Und war schwierig, schwierig waren viele Momente und viele Dinge, aber wir waren wirklich, auch das Gute oder der Vorteil, ein Gründerteam aus 4 Menschen zu sein, gibt dir natürlich auch die Kraft, wenn du gerade mal weniger Energie hast, dass 2-3 andere da sind. Mhm. Wenn du gerade mal irgendwo jetzt in Amerika bist und gerade nicht zu Hause alles schupfen kannst und Zeitverschiebung, du hast so ein großes Grundvertrauen in deine Gründerkollegen, weil du die einfach kennst und weißt, hä, die machen das schon. Mhm. Und das ist natürlich unglaublich stark. Darum bin ich auch ein totaler Fan von Teams und in Leute und in Menschen investieren. Gründerteams von 2-3 Leuten, super, perfekt. Mhm. Weil halt jeder hat einmal eine schwierige Phase. Du kannst einfach einmal 2 Wochen krank sein. Allein das ist schon mühsam als Unternehmer, weil man weiß, die Arbeit ist ja trotzdem zu tun und bla 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 und hin und her. Und so ist dann natürlich super, wenn du einfach ein starkes Team hast. Und das war bei uns, glaube ich, immer ein ganz großer Leitspruch. Team, together, everybody achieves more. Zusammen erreichen wir mehr. Und da braucht's nicht, ja, es braucht ein C-Level, es braucht einen CEO. Wobei auch witzige Story, die ersten 3 Jahre hatten wir die CEO at Runtastic.com, ging an uns 4. Wir haben so 1, 2, 3 Business Angels an Bord gehabt und der Hansi Hansmann hat dann irgendwann einmal gesagt, du Flo, das geht nicht mehr. Jede Firma braucht einen CEO und es kennt's nicht irgendwie alle 4 und so. Ihr macht das ja alle super, aber, und das war dann klar, das muss in dem Fall dann auch ich sein. Es war überhaupt kein Thema, auch keine Diskussion bei uns, weil ich war halt auch gern auf der Bühne, gern draußen und, die anderen eher weniger. Somit haben wir das auch schnell geregelt gehabt. Aber starkes Team und zu wissen, Vertrauen zu haben, immer auch, wir haben alles alle Quote geteilt. Bin ich jetzt mehr im Flieger gesessen und habe da und dort vielleicht einmal eine Stunde mehr gehabt? Ganz sicher. Umgekehrt war immer 100% zu wissen, technischen Ausfall am Samstag 3 in der Früh, die Kollegen sind da. Und mhm. das ist halt ganz stark im Leben. Und ich glaube, hat auch wieder eine gute Analogie auf das Leben selber. Bekanntlich hat man ja nur eine Handvoll Freunde. Wenn man sich da die richtigen Menschen sucht, die einem nicht judgen, die einen einfach kennen, die einem wirklich auch wissen, mit denen man über Probleme reden kann, über Dinge, die gerade nicht gut sind, dann ist Leben, glaube ich, unglaublich viel wertvoller und leichter. Und ich würde auch meinen, dieser Kreis an 5, der verändert sich auch über die Lebensphasen immer wieder. Das darf man auch nicht vergessen. Man ist in verschiedenen Phasen. Der jungen, wilden Phase, da braucht man auch vielleicht die anderen jungen, wilden. Nachher, ich war dann aber in der Bilderphase, ich habe halt durchgearbeitet, viel am Wochenende. Dann willst du auch Leute, die das Mindset mittragen. Und jetzt kommt dann irgendwie der eine, hat halt schon irgendwo Family und geht ein bisschen mehr in das Familienleben rein. Der andere bricht eher noch aus und ist in der Welt unterwegs. Und so, glaube ich, ist es auch total natürlich und total okay, wenn sich ein bisschen der Kreis, die Interessen und alles da und dort immer wieder ein bisschen verändern über die Zeit.
Mhm, absolut. Krass. Du hast relativ schnell Profite gemacht. Ihr wart relativ schnell profitabel bei Runtastic. Was war so das?
Zwangsläufig.
Was war so das Geschäftsmodell?
Du, das Geschäftsmodell waren 2, 3 Dinge. Am Anfang gab es ja noch keine Abos oder Subscription online, also in den Apps. Wir haben auch ein Webportal dazu gebaut, wo du dir quasi deine Läufe am Desktop hast ansehen können und haben von Anfang an dort begonnen, einfach eine Premium-Mitgliedschaft für 60 Euro, die war dann sehr oft rabattiert, für 30, 40 Euro im Jahr anzubieten. Da haben wir relativ simpel einfach vom Feature-Set irgendwie 30% weggenommen, so wie man das heute auch noch kennt. Das war das eine. Die App hat es entweder in einer freien Version gegeben oder in einer 5-Euro-Version. Mhm. Jetzt ist 5 Euro nach Abzug von Mehrwertsteuer und Abzug der Apple-Gebühren 30%, da bleibt nicht mehr viel. Aber trotzdem.
Waren das damals auch schon 30% App Store?
Ja, ja.
Echt?
Das war leider.
Die auch nicht umschiffen, oder? Also
nee. Heute gibt es ja zumindest die 15% bis 1 Million Umsatz und dann die 30%. Ja. Damals hat es nur die 30 gegeben. Aber man lernt halt dann wieder, Kleinvieh macht auch Mist und wir haben ja im Durchschnitt am Tag, wenn man es jetzt auf alle Jahre hochrechnet oder auf die ersten 5,5 Jahre, haben wir im Durchschnitt am Tag 130.000 App-Downloads gehabt. Krass. Jeden Tag 130.000. Krass. Und davon, man sagt immer so, Daumen mal bei, konvertieren hat irgendwie 10%. hast du halt irgendwie 13.000 und dann 13.000 mal 3 Euro sind dann auch schon wieder 40.000 Euro am Tag im Schnitt. Also somit kommt dann auch Geld zusammen. Dann die Premium-Mitgliedschaft, dann Werbung in den kostenlosen Apps. Wir haben ja dann nicht nur eine gehabt, die Lauf-App. Wir haben dann so eine Trainings-App gehabt, die Runtastic Results, so eine kleine Liegestütz-App, die ich jetzt selber baue mit meinem aktuellen Startup. Und in Summe haben wir dann 15 Apps gehabt. Wir haben Brustgurte gehabt, eine Waage, Schrittzähler, sowas wie den Whoop quasi in einer viel früheren Version. Und das war unser Sammelsurium am Businessmodell. Dann hat es B2B noch gegeben, große Firmen, die halt mit Runtastic gearbeitet haben. Und ja, haben dann am Schluss, weiß ich nicht, jetzt irgendwie 35, 40 Millionen Euro Umsatz gemacht und immer sehr profitabel gewesen.
Mhm. Ja, Wahnsinn, muss man überlegen. Also immer mit abzüglich 30% App Store und mit dieser Idee. Also ich meine, ihr habt ja eine ganze Generation geprägt, Punkt 1. Und ich glaube, ihr habt ja auch unfassbar viele Menschen zum Laufen gebracht. Also bei mir war es zumindest so. Ich habe irgendwie, weil ich mir Runtastic runtergeladen habe, habe ich angefangen, laufen zu gehen. Ja, also das
ist 100% richtig. Und Tobias, zerlegen wir das noch einmal. Denk mal kurz zurück, 2009. Eine Uhr, die irgendwie GPS hätte, hat es nur mit externen Sensor für 500 Euro circa von der Firma Polar gegeben. Mhm. 500 Euro ist eine Einstiegshürde, der mal rausgehen will und eine Runde laufen, macht keiner. Jetzt ist eines passiert, auf einmal haben alle Leute im Facebook-Feed gesehen, hat eine fantastische Einheit über 6,3 Kilometer in 37 Minuten 30. Und man hat sich so gedacht, ja, interessant, und viele Leute haben ja gar nicht gewusst, wie schnell sind sie, was heißt die Pace und. Aber kostenlos eine App runterladen, Runtastic, war jetzt nicht groß aufwendig. Und dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir einmal raus und geht eine Runde oder joggt eine Runde oder läuft eine Runde, kommt zurück, dann steht so viel Kalorien, Gratulation zu deinem ersten Lauf, so schnell warst du. Und auf einmal warst du schon in der Rangliste drin und hast gesehen, der Florian hat gesehen, boah, der Tobias hat nicht 9 Kilometer, der hat schon 28 Kilometer, aber ich bin ja eigentlich auch nicht letzter. Und dann meiner Firma und meine Freunde und sowieso. Und all diese Gamification-Elemente und auch diese Einstiegshürde für 0 Euro so klein zu machen, hat ganz viele Menschen diesen ersten, die Hürde, es zu probieren, genommen. Weil Laufen ist einfach. Schuhe hat gefühlt jeder, brauchst nicht einmal die besten Laufschuhe, gehst mit deinen Sneakers laufen, alles gut für die ersten 3 bis 5 Kilometer. Smartphone hatte auch jeder. Somit war mal sozusagen die Barriere, es zu probieren, relativ niedrig. Der zweite Faktor, wenn du es probiert hast, war so ein bisschen dieser Wow-Faktor. Wow, ich habe meinen ersten Lauf gemacht und so viele Kalorien, meine Pace. Du hast ein bisschen was gelernt. Es war so cool, ich weiß jetzt ein bisschen, ja, ich bin im Jargon drinnen. Der dritte war competitive. Ich schaue gerade, was sind denn die anderen, wie schnell sind denn die, wie viele Kilometer im Monat laufen die. Ah ja, ich habe so ein kleines Ziel, ich möchte vielleicht auch so gut sein wie der und so. Und der vierte war natürlich auch viral, das Ganze auf Facebook zu teilen damals und dann viele Likes zu bekommen und Leute sagen, dann, ah, cool, Tobias, du laufst da, ich habe keine Lust, dass du ein Sportler bist, das ist ja super. Laufen ist ja eher positiv konnotiert, also da gibt es ja wenig Negatives, was du über jemanden sagen kannst, der Sport macht. Und auf einmal war ich mal in so einer Bubble drin, wo ein paar so Effekte zusammengekommen sind. Und dann haben wir gesagt, okay, die Pro kann mehr und ich bin ja eigentlich, möchte mehr und 5 Euro ist nicht viel, das hole ich mir jetzt einmal, also auch niedrige Einstiegshürde und so ist halt diese Lifetime-Journey von einem User von uns relativ durchgeplant gewesen. Wir haben dann natürlich auch versucht zu verstehen, welche Art von Läufer bist du, welchen Trainingsplan brauchst du vielleicht, wo können dir wir helfen und. Und wir haben ein paar Growth-Hacks gemacht auch, damit Runtastic eben auch Runtastic wird, weil es hat 2, 3 Mitbewerber gegeben, die haben alle zwischen 25 Millionen Dollar eingesammelt und wir hatten 0 Euro Marketingbudget. Aber jetzt können wir Europa auch einmal positiv hervorheben. In Europa haben wir viele Sprachen und viele Kulturen. Der Amerikaner hat eine Sprache, die ist Englisch. Und dann gibt's einmal ganz lange nichts. Wir haben einmal zumindest schon den Vorteil gehabt, wir haben alles auf Deutsch übersetzt und in unserem mittelmäßig guten Englisch, sagen wir mal Englisch auch. Dann haben wir irgendwie gesagt, wie können wir denn Französisch, Spanisch, Italienisch holen? Okay, 0 Euro Budget. Somit kann man niemanden fragen, den wir zahlen müssen. Gehen wir mal in die Datenbank rein. Ah ja, da hat es den Ciampi gegeben, ein Italiener, der läuft jeden Tag fast mit Runtastic. Okay, alle Wörter in den Excel rein, alle Englischen, Ciampi. My name is Florian, I'm working at Runtastic, I'm the CEO. Would you like to help us to translate the app in Italian language? 3 Tage später, Excel-File zurück, perfekt ausgefüllt in Italienisch. In 3 Wochen hatten wir die App in 3 neuen Sprachen. Apple kam auf uns, Google kam auf uns und hat gesagt, wow, ihr seid die erste Lauf-App, die lokalisiert in diesen Sprachen ist. Wir featuren euch, wir pushen euch. Somit Runtastic, Spanien Nummer 1, Frankreich Nummer 1, Italien Nummer 1, Europa Nummer 1. Aha, 400 Millionen Menschen in Europa, kann man gut mithalten. Businessmodell dahinter, wir können schon in die zweite App investieren, wir können schneller das und das bauen. Also da haben wir aus einer Not eine Tugend gemacht und einfach mit Kreativität echt Vorsprung geholt. Dann war es soweit, Facebook kannte uns schon. Die haben dann das Feature mit den Teilen eingeführt, mit der fantastischen Aktivität. Ich bin rübergeflogen, Menlo Park, damals getroffen, Sheryl Sandberg, Mark Zuckerberg, wir waren im Beta-Programm der einzige neben Nike. Nike war immer sehr eng mit Facebook, weil die halt auch viel Geld dort mit Werbung ausgegeben haben. Aber wir waren der einzige auf der Welt, der in dieses Beta-Programm für das automatische Teilen reingekommen ist. War ein irrsinniger Growth-Hack und ein irrsinniger Erfolg. Ist nur deswegen passiert, weil irgendwann haben wir gesagt, ich fliege darüber, ich kenne keinen, ich kann auch nicht gut Englisch, wollte immer besser Englisch lernen. Ich habe gesagt, ich bleibe da jetzt einmal ein paar Wochen drüben und schaue, was passiert. Und habe tatsächlich Leute von Apple, Google, Meta oder Facebook damals kennengelernt. Aber das war halt einfach auch machen. Und da hat es keinen gegeben, der gesagt hat, du musst das machen, sondern auch wieder den schwierigeren Weg. Der leichtere Weg wäre in Linz gewesen. Jeden Tag um 6 Uhr heimgehen, trainieren gehen, dann noch einmal arbeiten bis Mitternacht. Alles gut. Der mühsame Weg war allein einmal darüber fliegen und schauen, was passiert.
Darf ich dich fragen, wie viel Werbebudget ihr am Ende ungefähr aufgewendet habt? Weil es war ja schon dann extrem organisch gewachsen. Und gleichzeitig seid ihr ja dann immer noch mal weiter gewachsen. Irgendwann habt ihr ja auch Kohle gehabt für Werbung.
Ja, ja. Oder? Am Ende würde ich meinen, war Marketingbudget so, ja, würde ich mal sagen, 6 bis 8 Millionen.
So pro Jahr.
35 Millionen Umsatz, so 15% vom Umsatz. 15 bis 20% sogar, genau. Mhm. Hat sich auch die Welt ein bisschen verändert, wie du richtig sagst. Das anorganische Wachstum ist immer weniger geworden, ähnlich wie die ganzen. Vergleichs mit deinen Social Media Follower, das war auf Instagram oder so auch sehr einfach, lange am Anfang. Und dann dreht der Algorithmus ein bisschen ab und sagt, bitte Kohle her, damit mehr passiert. Ja, genau, das war ein Punkt, aber genau, so war dann unser Budget, ja.
Mhm. So, und wenn wir schon bei Budget sind, also irgendwann habt ihr dann Runtastic verkauft für 220 Millionen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie bist du in das erste Verhandlungsgespräch gegangen? Hattest du eine Preisidee? Oder hattest du dann irgendwann an so einem Moment coole Berater, die gesagt haben, Florian, mal ganz ernsthaft, du kannst doch das Teil nicht hier für 40 Millionen verscherbeln, das machst du mal bitte 200, geh mal rein mit 300
Millionen
und dann lass dich runterhandeln. Ja, ja. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ich würde meinen, über die Jahre, wir haben ja mal einen Teil an Axel Springer auch verkauft und man kriegt ein gutes Gefühl für M&A, für Merger and Acquisition. Ja. Man sieht ein bisschen, was passiert im Markt draußen, man versteht, was Multiple-Rechnungen sind, man versteht, weil man sich mit der Börse ein bisschen beschäftigt, was sind so KGVs oder Price-Earnings, zu wie viel mal Umsatz.
Erklär mal kurz, KGVs, was
ist? Kurzgewinnverhältnis, wo man sozusagen ein Unternehmen macht irgendwie 10 Millionen Gewinn, ist aber 100 Millionen wert, dann ist quasi das KGV 10. Wenn man jetzt irgendwie auf S&P 500 oder Nasdaq schaut, die Tech-Firmen haben halt irgendwie so 25 plus, krank ist immer, wenn 40, 50 plus ist, oder EBITDA-Multiple, wo einfach ein Gewinn-Multiple auf deine Bewertung gesetzt wird. Das ist einmal rein die mathematische Methode. Dann weiß man aber auch immer, wie auf der Börse die Zukunft, dort spielt die Musik, wie ist der Ausblick nach vorne, oder will ich ein Strategie haben, weil er sagt, ich brauche dich jetzt. Und zwei Dinge, die ich, glaube ich, gelernt habe. Auf der einen Seite haben wir schon gesagt, das erste war, wir haben gesagt, wir verkaufen nie, wenn, dann werden wir gekauft. Macht einen riesen Unterschied, ob ich rausgehe und sage, ich verkaufe mein Haus, oder es klopft jemand an der Haustür an und sagt, geiles Haus, ich möchte dein Haus kaufen. Mhm. Hast du eine ganz andere Verhandlungsposition, würde ich meinen. Ne? Mhm. Verhandeln aus der Stärke. Und zweiteres hat es am Jänner 2015 ein Event gegeben, das MyFitnessPal, die größte Kalorien-Tracking-App, die der Mike Lee, CEO, habe ich gut gekannt, guter Freund von mir, für 485 Millionen Dollar an Under Armour verkauft hat. Also krass. Under Armour war dieser aufstrebende Sportartikelhersteller neben Nike und Adidas aus Amerika mit diesem X-Logo und We Protect the House, American Football. Und die haben gesagt, jede große Sportcompany braucht einen digitalen Arm, wo die Daten gesammelt werden und bla 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 und hin und her und sowieso. Aufgrund dieses Ereignis haben bei uns auf einmal am nächsten Tag 2, 3 andere Firmen an die Tür geklopft. Nicht nur Sportartikelhersteller, auch Technologiekonzerne. Und wir haben sofort gewusst und gesagt, okay, wenn jetzt Leute ans Haus klopfen und sagen, du, dein Haus gefällt mir gut, dann sollten wir auf alle Fälle mit guten, intelligenten Menschen reden. Weil man lernt immer was, wenn man mit guten Menschen redet. Aber in dem Fall sage ich aber, oder und könnte man wahrscheinlich auch, ist wurscht, passt beides gut. Wir haben gesagt, wir machen das nicht allein, sondern da gibt es jetzt wirklich Experten. Wenn wir irgendwie in so Summen reden, dann brauchen wir einen Experten an unserer Seite und haben uns einen guten M&E-Berater geholt. Witziger Zufall wieder, ich bin von Amerika heimgeflogen, der Kollege Business, ich Holzklasse, habe den aber irgendwo trotzdem getroffen, haben über Rantastik geredet, sagt, ah cool, er kennt ein paar andere Firmen, er macht M&E und so. Und ich sage, ja, das ist ja gut, wir brauchen vielleicht sogar wen. Sagt er, ja, alles unter einer Milliarde ist für ihn so ein bisschen zu klein und macht er nicht. Sag ich, ja, okay, haben wir Pech. Der hat seine Oma in Wien besucht, dann läutet auf einmal das Handy wieder und Andreas war dran. Hat Andreas geheißen, lebt in New York und hat gesagt, Florian, ja, eigentlich haben wir uns gut verstanden, es ist doch spannend, also er wird gern dabei sein. Wir haben dann drei Beratungsagenturen angeschaut, die haben es dann gewonnen. Da geht es immer darum, nehmen die einen Retainer, eine monatliche Gebühr und wie viel würden die im Falle eines Exits bekommen? Haben einen fairen Deal gefunden, der war sehr cooler Typ auch. Der hat gesagt, der Preis ist gar nicht so hoch, aber er hat gesagt, ihr könnt mal freiwillig noch einmal das Gleiche draufgeben, wenn sie einfach sagt, ihr wart super zufrieden mit mir. Mhm. Haben wir gut gefunden, weil das ist so Hemdsehanleg, Handschlagqualität. Auf alle Fälle, du hast es richtig geteasert. Wir haben intern gewusst, was unser Preistag ist. Wir vier haben gesagt, das ist unser Preis. Darunter brauchen wir nicht einmal eine, selbst wenn es einen Euro darunter ist, brauchen wir keine Sekunde reden. Darüber ist spannend. Dann hat der Erste angerufen und der war so weit weg von dem, wo wir waren. Und der war über 100 Millionen weg davon, wo unser Tag war. Und unser Tag war nicht 220, der war niedriger, aber der war so weit weg. Aha. Aber easy sagen auch, ja, ist total lieb und total nett, aber der Call hat gedauert keine zwei Minuten, habe ich gesagt, alles gut, wir brauchen nicht einmal reden, wer wir sind, weil es ist Zeitverschwendung für beide Seiten. Wir spielen in einer ganz anderen Liga. Das zweite Angebot war weit über 220 Millionen drüber. Also das war eher so, nicht ganz in der 300er Gegend, aber in dieser Sphäre. Und es war dann schon so, puh, ich weiß noch, ich war gerade mit meinen Jungs in mit einer Freundesrunde, so eine Art Bachelor-Party im baltischen Prag. Bereich unterwegs, ja genau, ich glaube in Lettland sogar. Und aha, wir waren irgendwie um 3 in der Früh fort und das Angebot ist so zeitverzögert gekommen, weil das eher von der Asienseite gekommen ist. Und das habe ich so zweimal lesen müssen. Das ist dann schon so, jetzt muss man schon ehrlich sein, das ist
gut, dass du nicht rotzbesoffen irgendwie zugesagt hast. So,
ja,
geil.
Dieser Moment ist schon surreal kombiniert mit sehr geil. Mhm. Das ist einfach nur einmal, einfach, dass es den Moment gibt. Da ist man noch ganz weit weg. Also kann jedem nur sagen, ich habe leider gerade wieder sowas gehabt, wo wir im Februar unterschrieben haben und im Dezember ist es jetzt gescheitert und Gott sei Dank habe ich die Gründer gut vorbereitet. A deal is just a deal. When the black is on the white and the green is on the bank. Also wenn die Unterschrift drunter ist und wenn das Geld auf der Bank ist, dann ist ein Deal durch. Vorher ist ein Deal nicht durch. Mhm. Und dann sind wir halt rein in die Gespräche gegangen. Und selbst mit dem Partner, der wenig angeboten hat und einer andere, der noch wenig angeboten hat und auch Adidas war weit weg davon am Anfang, wo wir glaubt haben, dass wir sind. Aber bei Adidas hat es dann einfach ein paar coole Momente gegeben. Für mich war das ja ein doch sehr verstaubtes Unternehmen aus Deutschland, Herzogenaurach, mit mittelmäßiger Inspiration. Dann kam aber eine Person namens Erik Littke, der gerade 2014 zum CMO gewählt wurde, weil Adidas 3 Gewinnwarnungen herausgegeben hat 2014. Und das war ein cooler Ami. Der hat die PowerPoint aufgemacht und ich habe mir gedacht, geil, das schaut gut aus. Das ist eine Vision. Der präsentiert, trainiert, cooler Typ, eingeschlagen, hat nichts gejudged, hat uns zugehört, hat Synergien aufgezeigt, die kriege ich jetzt Gänsehaut beim Erzählen. Und er hat dann gesagt, weißt du was, fahren wir kurz in euer Büro. Der war gut, der hat verstanden, der will auch Kultur sehen. Mhm. Keiner bei uns im Büro natürlich gewusst, dass wir in so einem Prozess sind. Der geht rein, alle Leute reden auf Englisch, die Leute grüßen, sind nett, da wird gearbeitet, war schon 16 Uhr, auf die Flipboards, alles auf Englisch und so. Und der checkt, okay, die sind wirklich gut. Das war jetzt nicht nur, ich meine, jeder verkauft sich natürlich, wenn er seine Firma verkaufen will, wie der Beste. Aber der hat gesagt, passt, fahren wir raus ins Büro und schauen wir uns das kurz an.
Geil.
Und dann hat er gesagt zu seinem Chauffeur, er soll weggehen und wir haben uns so ans Auto gelehnt und hat gesagt, Florian, wenn wir den Deal machen, dann müssen wir schauen, dass der Deal auch darüber hinaus erfolgreich ist. Weil oft ist Konzern frisst Startup kaputt, dann hätten wir uns das alles sparen können und auch das viele Geld sparen können. Wie können wir eine Win-Win machen? Wenn wir es schaffen, dass Rantastik-Kunden bei Adidas online einkaufen, wenn wir es schaffen, dass wir aus euren 140 Millionen aktiven E-Mail-Adressen und den vielen Millionen Kunden Promoters von Adidas machen und. Und wenn wir uns gegenseitig nicht kaputt machen. Machen wir es so, wir machen eine Firewall. Die ersten Jahre redet nur Florian Schwantner mit Eric Littke. Nur dann dürfen Mitarbeiter von Adidas und Runtastic zusammenkommen. Und das war unsere Firewall. Und wir haben dann eingeschlagen, lass uns den Deal machen. Das Krasse war dann, unser M&E-Berater Andreas hat dann den Deal noch einmal verschönt, weil er dann auch einmal zweistellige Millionenbeträge nach oben drauf gebracht hat. Fairerweise auch deswegen, weil es andere Angebote gab, die einfach wirklich höher waren. Mhm. Aber die Kultur für mich und uns nicht so gematcht hat. Also wir haben wirklich nicht das höchste Angebot genommen, aber wir haben das beste Angebot genommen. Und ich würde auch sagen, der Adidas Runtastic Deal war ein Blueprint, wie Konzern-Startup-Akquise aussehen kann, weil auch nachher die Contributions, die unsere User geleistet haben, den Deal wirklich profitabel für Adidas auch gemacht haben. Also das war wirklich eine schöne Reise. Und dann hat es irgendwann Einschlag gegeben und das ist einfach eine schöne Geschichte. Ich bin heimgefahren. Ich habe mir damals schon meinen Kindheitstraum erfüllt in meinem Porsche 911. Also kann man ja meinen dazu.
Hast du den heute noch?
Habe ich heute noch. Den wird auch mein Sohn bekommen. Das ist mein erster, wie gesagt, mein Kindheitstraum gewesen. Und mittlerweile fahre ich Elektroauto und. Aber der Porsche ist immer noch da und der ist immer noch cool. Also don't get me wrong. Darf man einfach immer noch. Und habe da telefoniert mit ihm und wir waren so bei 210 Millionen Deal Value. Und ich habe gesagt, Andreas, it's the perfect deal, let's get the deal done, Gänsehaut und so, lass uns das abschließen. Und er hat gesagt, naja, Florian, ein bisschen was geht doch noch. Gell? Sag ich, don't be greedy, don't burn the deal. Sagt er, let me make one more call. Und ich war wirklich nervös, also dabei fertig, weil man dachte, Alter, wenn uns der jetzt den Deal kaputt macht. Dann ruft er mich 5 Minuten später an, Florian, 220 it is, let's get the deal done. Also die letzten 10 Millionen, das habe ich auch in meinem Leben gelernt, waren 3 Minuten Arbeit. Für die hat keiner gearbeitet. Es war nur Verhandlung. Und das lernst du dann auch irgendwann im Leben. Wer ist nicht festgelegt? Das ist, es will jemand was, es hat jemand was und dann kann man da verhandeln. Und da ist noch wer Dritter, der wird noch mehr für das Ganze bezahlen. Also das war auch fair, das alles so zu machen. Und das hat am Schluss endlich auch dazu geführt, dass ich dann die Provision beim Andreas, wo die Hälfte einfach von uns vier so, wie viel geben wir da, haben wir gesagt, wir geben dir das Maximum. Wir brauchen keine Sekunde diskutieren. Weil du hast den Deal einfach nochmal so viel besser gemacht, das hätten wir alleine nicht geschafft. Und du bist der Experte in Dealmaking. Wir waren gut, wir haben alles getan dafür, dass die uns glauben, dass wir gut sind. Aber du warst der Dealmaker und für das warst du auch bezahlt und verantwortlich. Und du kriegst auch alle Kudos und alle Prämien dafür. Und es war wirklich, cool. Wirklich schön, wie wir dann am 5. August 2015 da beieinander gesessen sind und irgendwann ruft der Bankberater an, sehr nervös, und sagt, du, es sind sehr große Eingänge. Wir hatten natürlich gewusst, dass eventuell was passieren kann, hat aber nicht gewusst, dass so viel passiert. Und ja, und genau, da war der Green on the Bank und der Black on the White. Ja,
und dann wurden eure Konten gleich gesperrt wegen Money Laundry Gesetzen?
Nein, das hat man natürlich vorher schon ein bisschen abgeregelt, KYC und Co. Da ist dann der M&E-Berater und die Anwälte. Ja, da sitzen ja dann noch, da sind wir wieder bei der Bürokratie in Österreich, Deutschland, 12 Anwälte, 6 Stunden lang im Raum und alle 400 Seiten Deal Papers werden vorgelesen, nämlich auch die Appendix. Wir
haben uns nur voll machen. Ein.
Naja, 6 Stunden und wenn einer aufs Klo muss, muss alles passiert werden. Ne? Und wir haben uns aber voll machen geben lassen, wir sind zu Hause gesessen. Dann war nur blöd, ich habe ein SMS gekriegt, dass der Deal durchgegangen ist. Meine Jungs waren schon total nervös. Ich habe die irgendwie übersehen und ich sage, es hat sich noch immer keiner gemeldet. Ne? Und nach einer Stunde ruft mir dann einmal wer an und sagt, Flo, jetzt, es gibt keine Rückmeldung von euch. Was ist? Freut sich hier nicht? Oder was ist los? Nein, ich hab noch gar nichts gesehen. Und ja, und dann war natürlich die zweite Kunst auch noch, das den Mitarbeitern so beizubringen, dass es auch positiv ist. Das haben wir, glaube ich, auch sehr gut gemacht. Und ja, in Summe war diese Runtastic-Reise war eigentlich, nicht eigentlich, sondern die Runtastic-Reise war perfekt. Punkt.
Mhm. Geil. Und Adidas hat es auch was gebracht.
100%. Also, wir haben definitiv das digitale Zeitalter bei Adidas eingeläutet. Wir haben wirklich dann mit unseren Methoden, wie wir programmieren, digital machen, das eingeleitet. E-Commerce total gestartet, viel Geld contributed zum E-Commerce-Umsatz. Und ja, im Nachhinein würde ich gerne sagen, ich hätte gerne einen Share-Deal gemacht und Adidas-Aktien bekommen. Aber da ist man damals noch zu jung und, weil das hat sich sehr gut entwickelt, seitdem auch wir dabei waren. In Summe war alles gut. Wir haben ja 3 Jahre nach der Runtastic-Gründung dann schon Tractive gegründet, wo wir quasi GPS-Tracking für Hunde und Katzen machen. Sind wir mittlerweile 300 Leute, machen wir weit über 100 Millionen Umsatz, sehr profitabel auch. Das wird noch einmal um einiges größer wie Runtastic. Da ist ein guter Freund von mir, der Michael, CEO, der war damals bei Amazon und ist rübergekommen. Dann haben wir gemeinsam gegründet. Da haben wir diesen Blueprint in 3 Jahren Runtastic schon rübergeben, haben uns viel Zeit gespart und war, glaube ich, auch wieder eines der besten Projekte nach Runtastic, was wir so gebaut haben. Also es zeigt auch, Unternehmertum ist ansteckend und es gibt Copy-Paste-Methoden. Man muss das Rad auf keinen Fall immer wieder neu erfinden.
Wie hat sich denn dein Money-Mindset verändert in dem Moment, wo du, ich meine, es sind natürlich keine 220M plötzlich auf deinem Konto bei der Raiffeisenbank über Österreich gelandet, aber es ist ja schon ein bisschen was zusammengekommen und du hast ja auch einen Anteil bekommen. Wie hat sich dann da so dein Mindset dazu verändert? Als jemand, der mal angefangen hat, als er wirklich nichts hatte.
Genau, also der Mindset ist ein sehr spannender. Meine Lebensgefährtin würde den so beschreiben. Manchmal versteht sie nicht, dass ich, wenn ich beim Hofer oder beim Aldi die Blaubeeren kaufe und wenn die minus 25% sind, sage, die müssen wir kaufen, weil die sind nur gut und minus 25%. Und umgekehrt kannst du mit mir weggehen und dann Spaß haben und da darf ruhig einmal eine Flasche auch mehr kosten, weil es eine gute Zeit ist oder der Urlaub auch gut sein kann. Und ich werde meinen, so ist der Mindset. Also ich gehe sehr behutsam mit Geld um und versuche es so zu veranlagen, dass es mehr wird. Und umgekehrt bin ich aber auch so realistisch, dass ich es auch gerne da und dort investiere und mir Dinge leiste. Mhm. Es ist nirgends verrückt. Also ich fliege immer noch ganz selten Business, weil da ist mein Bauernhof Werteverstand sagt dann oft, für 5 Stunden jetzt 4.000 Euro mehr bezahlen, die gebe ich dann lieber vor Ort aus und habe eine gute Zeit. Mhm. Und also das geht von ganz links bis ganz rechts. Ich kann sehr gut genießen, aber was ich am meisten gelernt habe, ist natürlich, und das glaube ich stimmt auch wirklich, dass einen gewissen Amount oder Betrag an Geld zu haben, beruhigt unheimlich, weil du Dinge damit lösen kannst. Du kannst mit Geld tatsächlich Dinge lösen. Du kriegst einen guten Arzt, du hast die Sorge nicht, morgen ist in der Wohnung was kaputt. Ich muss nicht überlegen, ob ich auf Urlaub fahren kann. Und wenn so diese Principles überall alle ein logisches grünes Häkchen sind, dann ist schon das Ganze beruhigter anzugehen. Das ist einfach die brutale Wahrheit. Und das Zweite, was man dann lernt, oder wahrscheinlich Jahre braucht es zu lernen, dass du irgendwann dann in einen Status kommst, wo Geld für dich arbeitet. Ich könnte schon sagen, 100% für mich arbeitet nur mehr Geld, ich muss nicht mehr arbeiten gehen. Mhm. Habe aber relativ schnell gelernt und ich habe nie ganz aufgehört, aber es gibt ja so diese Post-Exit-Founder-Depression. Die habe ich nie gehabt, aber ich habe dann gemacht Keynotes und viele Startup-Investments. Habe gelernt, dass das mein Zufriedenheitslevel nicht erfüllt. Also irgendwie nur mit investieren und dann warten, ob es was wird, macht mich nicht happy. Deswegen habe ich jetzt wieder ein Startup gegründet, Foxy Fitness, wo wir wieder Fitness-Apps bauen wie früher. Und ich gehe Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ins Büro rüber. Wir haben jetzt wieder 3 Mitarbeiter. Du selber Spezifikationen schreiben und so. Weil Glücklichkeit im Leben korreliert nur bedingt mit deinem Kontostand. Da gibt es ja auch viele Studien, ab 5.000 Euro brutto und bla bla bla, wird das Glück nicht mehr, würde ich nicht glauben, ein bisschen mehr verdienen oder macht immer noch Sinn, weil natürlich man sich Dinge leisten kann, die einfach gewisse Beruhigung reinbringen. Noch einmal, das ist wirklich der Arzt, das ist der private Kindergarten, wenn er notwendig ist für die Kinder, das ist, wenn die Mama mal krank ist und braucht jetzt schnell eine OP und die kostet viel Geld, das beruhigt unheimlich im Leben und wenn man auf dieser Flughöhe einmal gut aufgestellt ist, dann ist, glaube ich, nicht mehr mehr Geld macht mehr zufrieden. Also ich strebe nicht nach mehr Geld, auch wenn es passieren wird, würde ich meinen. Mhm. Aber ich merke, es macht mich sicher, in der Glücklichkeitskurve geht das nicht mehr bergauf, wenn mehr Geld da ist. Mhm. Sondern Ziele zu erreichen, kleine Dinge zu erledigen, Dinge zu schaffen, sind die Dinge, wo ich gelernt habe, die machen mich in einer gewissen Art und Weise glücklich. Mhm. Und das ist so irgendwo mit den. Das ist aber immer im Leben da und ich glaube, das ist in 5 Jahren wieder woanders und ich muss mich in 5 Jahren vielleicht wieder neu erfinden, als wie es vor 5 Jahren war. Mhm. Aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass ganz viele Leute, die auf einmal schnell viel Geld kriegen, ähnlich wie der Lottogewinner, ein Riesenproblem haben. Auch ganz viele Gründer, weil ich kenne einige davon. Weil dein Lebenselixier, dein Startup, dein Business, deine Wichtigkeit, dass jemand mit dir CEO und Einladungen, ich habe als Runtastic CEO viel mehr Einladungen gehabt wie jetzt, viel mehr VIP. Aber kein Runtastic-CEO mehr, kein VIP in der Wirtschaft, keine Einladungen. Musst du mit deinem Ego vereinbaren können. Ne? Mhm. Also ich sage nur, das sind so Dinge, über die redet man nie, die passieren aber auch. Also mit einer Position geht immer eine gewisse Macht einher oder ein gewisser Statuslevel und der wird halt jetzt getauscht gegen ein volleres Konto. Aber da musst du auch irgendwo ready sein. In der Marathonsprache, die Analogie vom Marathonläufer, sein Riesenziel im Leben ist, einen Marathon zu laufen. Er trainiert 1,5 Jahre lang, er läuft durch die Ziellinie. Und dann, what's next? Er muss nicht mehr trainieren, er wird das Gefühl nie wieder haben, er fällt in das Marathonloch. Ganz gefährlich. Also immer start with the end in mind sozusagen. Gibt es ein gutes Buch, The Seven Habits of Highly Effective People. Gutes Leadership-Buch. Sich einmal das Ende schon visualisieren und überlegen, was ist denn, wenn ich jetzt verkaufe? Ja, viel Geld, das ist die schöne Seite, aber ich habe eigentlich, ich bin nicht mehr CEO oder ich bin nicht mehr da. Was heißt denn das für mich? Was mache ich denn als Nächster? Also das, glaube ich, ist im Leben oft ganz wichtig, auch die Reise weiterdenken und nicht nur bis zu einem Punkt.
Mega. Du hast es genannt, die Post-Exit-Depression.
Founder-Depression.
Ja. Die dich irgendwie verschont hat, aber es wird
leicht
sicher,
gestreift, würde ich meinen.
Es wird sicher so leicht, ich meine, wir kennen das alle, ja, also wir sind alle Unternehmer, wir kennen auch die einsamen Momente, wir kennen die Momente, wo du dich irgendwie allein fühlst, aber jetzt nach so einem fetten Coup, da muss doch fast schon zwangsweise, weil wir einfach Menschen sind, so eine leicht depressive Nebelschwade an dir vorbeigezogen sein, oder? Wie ging's dir da?
Ich würde meinen, die ersten 3 Jahre nicht, weil wir instantly sofort bei Adidas integriert waren. Und wir hatten ja noch ein bisschen Earnout dabei bleiben und ich habe auch Handschlag gegeben, dass ich Minimum 2 Jahre noch dabei bleibe, bin dann über 3 Jahre noch dabei geblieben, weil es auch Spaß gemacht hat, dann wirklich bei Adidas Dinge bewegen zu können. Dann mit CEO, CMO durch die Welt fliegen und zu überlegen, wie kann man das in China besser bauen und. Also das war mir das Gute, es war nicht der Cut, du bekommst Geld und morgen ist dein Job weg. Also ich war nach wie vor CEO von Runtastic, aber natürlich Teil des Adidas-Konzerns. Wie ich dann 2018 raus bin, habe ich mal so ein paar Monate Auszeit gemacht, war in Hawaii, da und dort, habe aber auch gelernt, nichts tun ist für mich das Schlimmste. Mhm. So, ja, 4, 6, 8 Wochen geht, aber dann jeden Tag Hawaii, super Strand, alles nett, aber nur chillig sein, ich meine, viel Sport, ja, eh nett, aber ich muss ein bisschen bauen und bilden und was machen und auch was erleben. Und ich bin ja einer, ich höre Podcasts, ich lese Businessbücher. Wenn ich das dann lese, dann will ich sie auch umsetzen. Und habe dann schon gelernt, ich bin ein Mensch, ich muss was tun, überhaupt mit dem Alter. Ich verstehe es irgendwann vielleicht in 20 Jahren, wobei es wird bei mir auch wahrscheinlich nicht passieren. Eine gewisse Grundauslastung an Bauen, Bilden, mit anderen Menschen Ideen in die Realität umsetzen, macht mir einfach Spaß und es ist einfach mehr wert wie Geld. Und ich würde immer meinen, wenn man diese Motivation ist nicht das Wichtigste. Die Disziplin ist das Wichtigste. Weil wenn ich in der Früh laufen gehe, es ist nicht so, dass ein Florian Schwandt nicht immer Spaß hat, 7 in der Früh laufen gehen, aber er hat sehr oft die Disziplin, es zu tun, weil er weiß, der Moment, wenn er zurückkommt, fühlt sich halt sehr gut an. Mhm. Und hin und wieder ist er richtig scheiße, aber die Disziplin sagt, der ist eine Option jetzt, das nicht zu machen. Punkt. Dann machen. Und das, glaube ich, ist im Unternehmertum das Wichtigste, ist Disziplin. Und wenn man die kontinuierlich hat, dann hat man ziemlich sicher auch einen gewissen Anteil an Erfolg. Und aus Erfolg resultiert auch immer irgendwo Geld. Und somit glaube ich, dass dieser ganze Circle gar nicht so kompliziert ist und irgendwo immer funktionieren kann, wenn man diszipliniert ist.
Und dann saßt du da so auf Hawaii und hast dir gedacht, ja scheiße, was mache ich denn jetzt hier eigentlich? Ich brauche keine Pause mehr. Was mache ich jetzt? Oder wie kann man sich
vorstellen? Schau, es ist ja ein bisschen ein falsches Narrativ. Es ist ja nicht so, dass all deine Freunde dann Zeit und Geld haben. Ja. Aber jetzt der beste Freundeskreis, alle werden gleichzeitig kriegen x Millionen und sagen, wir haben alle 3 Jahre nichts zu tun. Und wir sind vielleicht gerade alle, wir waren ja tatsächlich noch jung, bist irgendwie so Mitte 30 nicht einmal, sagst, okay, let's live the life. Aber die Realität ist ja meistens eine andere. Und jetzt waren da eh da, mein Freund da, mein Gründerkollege war mit und so. Aber nach 2 Monaten am Abend immer irgendwie ein bisschen Karten spielen, Schach spielen, nochmal fortgehen, was trinken, täglich grüßt das Murmeltier, aber du schaffst nicht und der Mensch ist gebaut, um zu schaffen. Wenn du keine Ziele erreichst, würde ich meinen, macht dir das nicht glücklich. Und das ist dann auch die Realität. Und dann haben wir gedacht, du, alles gut, war ja schön, alles gesehen, aber let's do something again. Und so halt wieder reingestartet, damals mit viel investieren, dann auch gelernt, investieren ist ähnlich wie nichts tun. Du gibst halt am Anfang Geld rein, schaust da ein Thema an und dann kriegst du alle 3 Monate einen Report oder halt alle paar Wochen einen Call, wenn es nicht gut läuft. Dann denkst du, jetzt habe ich da Geld reingegeben, es läuft nicht gut. Das ist ähnlich schwierig, weil du hast es nicht in der Hand. Es ist dein Geld, was gerade irgendwie durchgebrannt wird. Fühlt sich auch nicht so gut an. Und dementsprechend hat sich für mich bewahrheitet, selber zu bauen oder sehr nahe dran sein oder mitzubauen und mit anderen Menschen Dinge zu probieren, dass das eigentlich für mich der beste Gameplan ist, der für mich, für Florian Schwandner, für mein Hirn und für meinen Körper am besten funktioniert.
Hast du noch 1, 2, 3, 4, 5 Minuten? Oder hast du
einen Vormittag? Ja, ich habe noch.
Nein, nicht. Du hast noch, weil ich hätte noch ein paar Fragen.
Gerne.
Wie kann man sich dich denn als Führungskraft vorstellen?
Ja, die beste Antwort hier ist immer, dazu müssen wir die Leute fragen, die ich führen darf, da und dort.
Hast du sie mal gefragt? Haben sie mal ehrliche Antworten gegeben?
Weiß ich ehrliche Antworten. Ich würde meinen, auf Augenhöhe, aber bestimmend. Und ich war auch, was durfte zweimal in der Harvard Business School sein und habe ein bisschen gelernt, versucht immer eine gute Führungskraft zu sein. Also ich bin jemand, der ist hands-on, der geht auch voraus. Also es kann nur funktionieren, wenn wir alle in die Richtung gehen. Ich liebe das Disagree and Commit. Wenn wir 20 Leute sind, werden wir keinen Konsens finden. Also sagen wir demokratisch 13 Leute oder 17 Leute sind dafür, drei nicht. Die drei sollen sagen, warum nicht. Ihr disagree, aber dann committen sie zur anderen Entscheidung. Und ab dann sagen wir nie wieder in zwei Jahren, wir haben sie anders, immer anders gesagt. Also ich bin keiner, der in den Rückspiegel schaut. Darum ist der Rückspiegel auch viel kleiner wie die Frontscheibe im Leben. Mhm. Also es geht nach vorne. Alles, was hinten ist, kann ich nicht mehr verändern. Ich kann nur lernen davon, aber eben nach vorne. Und wenn du mich überzeugen willst mit deiner Meinung, dann liefern wir entweder Zahlen, Daten, Fakten oder einen Grund, warum es so ist. Und wenn du zu mir reinkommst, komm nicht mit, ja, das Problem haben wir, sondern komme bitte mit, wir haben das Problem. Das sind meine drei Lösungsvorschläge. Ich würde mit Lösung 2 gehen, weil A, B, C. Dann hast du mich relativ schnell überzeugt. Dann bin ich nicht der Führungskraft, die sagt, ich bin der CEO, bin der Ranghöhere. Wenn du aber nur sagst, ich glaube und da, da, da und hast keine Zahlen, Daten, Fakten, dann bin ich der Ranghöhere und meine Entscheidung zählt. Also lerne, mich zu überzeugen. Und zu mir sind Leute im Nachhinein oft gekommen und haben Jahre später gesagt, es war super mit dir zusammenarbeiten, wenngleich es nicht immer leicht war, in der Zeit mit dir zusammenarbeiten. Mhm. Weil Geschwindigkeit, tough, es muss mehr gehen. Beim Rausgehen hänge ich dann noch eine Aufgabe mehr um, als wie du glaubst, du machen kannst. Aber es ist halt Unglaubliches, was man aus Leute rausholen kann. Mhm. Und ja, aber schon auch immer Pünktlichkeit, bald da. Und die Extrameile siehst du bei mir auch oder hast du bei mir auf alle Fälle auch immer gesehen. Ich habe sie nicht nur von dir erwartet.
Wie hast du dich entwickelt als Führungskraft? Ich sage mal, Führungskraft klingt so wie aus dem Sachbuch. Wir können ja auch mal sagen, als Leader entwickelt, vom Manager hin zum Leader. Das, du wirst ja auch nicht so ab der Milchflasche zum guten Leader geboren worden.
Nein, absolut nicht. Also ich glaube, schau, es sind der Hausverstand, sagt man bei uns in Österreich, spielt eine ganz große Rolle. Mit Menschen normal umgehen auf Augenhöhe. Und wenn man diesen Hausverstand in 80% der Dinge einmal walten lässt, ist man, glaube ich, schon eine enorm gute Führungskraft. Manieren, Etikette, grüßen, bitte, danke sagen, die Tür jemanden aufhalten, wann was nicht mehr Mistkibbel liegt, das selber auch einräumen. Kultur entsteht dort, wo man nicht hinschaut. Mhm. Und nicht nur von den anderen verlangen, sondern auch selber Meinungen einbringen, aber auch ganz klar korrigieren und sagen, das sind nicht wir als Runtastic. Bei uns, da war irgendwer neuer gekommen und hat gemeint, der muss jetzt irgendwie drei neue Kaffeemaschinen und so. Sag ich, du, das haben wir alles hinter uns, die Kaffeemaschine passt so. Wir haben da Zufriedenheitsumfragen, ist erledigt, brauchst du nicht machen. Not of your business, okay, passt, verstanden. Oder keine Ahnung, wir gehen im Büro nicht barfuß bei uns. Ist zwar nett, aber tun wir nicht. Gibt Hygiene, ist bei uns kein Ding, wir haben die Füße nicht am Tisch. Punkt, Punkt, Punkt. Man muss Leute auch einmal sagen, wo sind die Leitplanken, in die wir uns bewegen, in die kannst du mitspielen, willst du andere Leitplanken, such dir ein anderes Spiel. Mhm. Also das ist schon immer eine gewisse Härte natürlich auch, aber Härte braucht es auch im Leadership. Und ja, und vielleicht eine Sache, die ich lernen habe müssen oder die wir gelernt haben, die schon spannend war, wir haben einen Fehler gemacht, den wahrscheinlich viele machen. Bei uns war die typische Hierarchie, um weiter nach oben zu kommen, Teamlead zu werden. Am Anfang bist du 5 Leute, dann bist du 10, 20, 50, 100, whatever. Und es war so, jeder muss Teamlead werden. Jetzt ist mein Gründerkollege Teamlead geworden, der René. Der René ist der beste Programmierer der Welt. Und jetzt war der Teamlead und er war da nicht der Schlechteste jetzt, aber er war schlecht insofern. Er hat fast Angst gehabt vor Gehaltsgesprächen. Das war alles gar nichts für ihn. Und wir haben irrsinnig lange gebraucht. Wir haben ihn dann wieder zu einem normalen Programmierer gemacht, sage ich jetzt unter Anführungszeichen. Und er hat so einen guten Job gemacht. Er war so viel wertvoller für unser Unternehmen. Und dann haben wir es verstanden, wir brauchen einen Leadership Pass und einen Expertenpfad in der Firma. Mhm. Und der Senior iOS Designer ist genauso viel wert wie der 20 Leute führt. Also es braucht beide Pfade, der verdient auch genauso gut. Und dann haben sie Leute entscheiden können, ich gehe den Expertenpfad, weil ich bin ein geiler Programmierer, Data Analyst, was auch immer. Und der andere gesagt, ich kann gut mit Leuten, ich kann Leute führen, ich will mit dem Leadership weiterbilden, ich will managen, Spezifikationen schreiben, möglichst viele Meetings in der Woche haben. Und der andere gesagt, ich will überhaupt kein Meeting haben, ich will nur designen und nur programmieren. Und das war so ein ganz großes Learning, wo ich auch Leute immer gefragt habe, wo wollen wir in 3 Jahren sein mit dir? Wie wollen wir uns denn entwickeln? Und wir haben relativ viele Feedback-Talks gemacht, ganz ehrliches Feedback geben. 360-Grad-Feedback. Feedback tut weh, aber Feedback kann wertvoll sein, wenn es konstruktiv gegeben wird. Mhm. Also das muss man auch lernen. Ne? Man dreht sich um und stellt sich irgendwo hin. Du hörst nur meine Stimme, es ist nicht mein Gesicht. Ist viel leichter, schwieriges Feedback im Step 1 anzunehmen, wie wenn ich dir nur in die Augen schaue. Es haben viele Leute geweint im Feedback-Gesprächen. Ist total tough. Auf der anderen Seite haben sie 2 Tage oder einen Tag später gesagt, danke, es war enorm wertvoll, was du mir gegeben hast. Also die erste Person kündigen, den ersten Freund kündigen, irrsinnig schwierig, irrsinnig viele Dinge, habe ich viel lernen müssen und dürfen. Ein Kündigungsgespräch musst du 3-mal mehr vorbereiten wie ein Einstellungsgespräch, weil es bleibt für die Person gegenüber von dir viel mehr im Kopf als wie die Einstellung und so. Also da waren ganz viele Learnings down the road und habe ganz viele Dinge falsch gemacht, aber da und dort, glaube ich, auch gelernt am Weg.
Hat dir was im Nachhinein leid getan, weil du mal zu heftig warst oder zu direkt, zu tough?
Nein, würde ich nicht meinen. Mm. Schau, ich habe auf LinkedIn, ich bin ja relativ aktiv auf LinkedIn, habe ja mal einen Beitrag geschrieben, warum eine Kündigung ein Win-Win-Win sein kann. Triple Win, dreifach. Wenn du jemand kündigst, dann hast du schon oftmals sehr lange im Kopf, dass die Person nicht ins Unternehmen passt. Das tut man dann immer so schönreden und so, ja, das wird schon werden. Du weißt schon ganz genau, das wird nicht. Aber im Unternehmen geht's gut, es wächst alles, ja. Was ist einmal der erste Verlust? Die Person kriegt von dir gar nicht die Chance, sich gut weiterzuentwickeln. Das ist einmal unfair. Das ganze Team, wenn du dann die Person gekündigt hast, rundherum sagt, Gott sei Dank, weil das hat überhaupt nicht passt und, und. Die Teamdynamik ist auch eine viel bessere. Dir selber geht's besser damit. Und die Person hat jetzt auch wieder das dritte Win, die Chance. Es gibt ein anderes Unternehmen, wo diese Person perfekt reinpasst, genauso wie sie ist, wie sie denkt und wie sie tut. Und du hast nicht die Zeit verschwendet dieser Person. Also immer nicht vergessen, das haben wir über die Zeit gelernt bei allen Personen, wenn es nicht passt, jetzt den Cut machen, war immer noch am besten für alle. Mhm. Und kann eine Win-Win-Win sein. Kann man gerne mal in meinen Artikeln nachlesen.
Mhm. Verlinken wir natürlich dein LinkedIn-Profil. Was machst du mit Low-Performern? Also wo du sagst, okay, ja, die kann vielleicht irgendwie bei einem anderen Unternehmen die glücklichste Person der Welt werden, aber manche sind halt auch einfach Low-Performer, die bringst du eigentlich nirgendwo unter und du willst sie nicht und keiner will sie, weil sie einfach voll Low-Performer sind.
Ja, das stimmt auch. Keiner stimmt nie. Da bin ich zu optimistisch im Leben. Weil auch der Low-Performer kann irgendwas gut und macht irgendwas gerne. Wie ich so sage, es gibt Leute, die tun gern sortieren, die anderen tun gern ausräumen. Es gibt für alles jemanden, der das relativ gern macht, würde ich behaupten. Mhm. Und ein Low-Performer kann auf alle Fälle, wird irgendwo im Leben ein High-Performer sein. Nimm dir dein Hobby Stricken. Du bist der Low-Performer in der Firma, aber zu Hause, wenn du strickst, bist du der Schnellste, bist du im Stricken sicher ein High-Performer, bist unter den besten 10%. Jetzt ist immer noch die Frage, wo können wir deine besten 10% finden in einer Arbeitsumgebung? Vielleicht nicht in unserer Arbeitsumgebung, aber zumindest die Person wissen lassen, in unserer Arbeitsumgebung bist du ein Low-Performer, den akzeptieren wir nicht. Wir müssen dich Minimum Medium machen. Wir haben jetzt 3 Monate Zeit, geben uns gegenseitig Noten jedes Monat und in die 3 Monate kommen wir vielleicht auf Medium und aus Medium kann immer gut werden, ne? Weil man mal auf aufsteigenden Ast ist, dann hat man so ein bisschen einen Rückenwind, andere Leute sagen, ah, es wird besser, das ist dann, da geht immer was. Und vom Low-Performer zum Medium-Performer kann irrsinnig motivierend für Menschen zu sein. Somit glaube ich, man kann immer aus nichts trotzdem was machen. Sollte es nicht funktionieren, dann muss man die Umgebungsvariablen ändern. Noch einmal, ich bin sehr überzeugt, dass es fast für jeden einen richtigen Job gibt oder ein richtiges Thema oder irgendwas, weil jeder hat Hobbys, jeder hat irgendwie Passion, jeder hat irgendwo irgendwas, was er gerne tut und ein bisschen mehr macht wie wer andere. Man muss es halt finden. Und das ist auch oft das Problem, wenn Leute unglücklich im Job sind, sage ich, bitte kündigt. Ihr habt noch 10-mal die Chance, einen neuen Job anzuschauen. Klar, ihr müsst halt immer nur durch die Zone. Ne? Da ist irgendwie die Angstzone, kommt nach der Komfortzone. Aber wenn es mein Job schon keinen Spaß macht, bin ich ja in gar keiner Komfortzone. Die Angstzone ist, ich kündige, ich muss mich neu bewerben, neue Leute kennenlernen, in eine neue Firma fahren, kenne ich nicht, Angst. Aber dann komme ich in die Lernzone und aus der Lernzone komme ich in meine Wachstumszone. Und dort kann ich wieder richtig gut werden. Also unglaublich viel möglich, wir müssen es nur selber tun.
Wo ist deine größte Schwäche als Mensch und als Unternehmer?
Als Unternehmer ist wahrscheinlich meine größte Schwäche, dass ich quasi ein bisschen schlampig bin. Also die Geschwindigkeit, diese Pace, die ich gehen will, die bringt oft mit sich, dass Dinge nur halb fertig sind. Und dann brauche ich ein gutes Umfeld, dass man während Laufen die Dinge da reparieren, die ich da ein bisschen hinterlasse am Minenfeld oder am Trümmerfeld. Das ist definitiv eine Schwäche im Unternehmen. Im privaten Leben ist es wahrscheinlich die Ungeduld. Dinge müssen immer schon schneller, muss gehen, dammer, dummer. Und da werden Leute natürlich auch nervös, wenn da ungeduldig ist. Ja.
Was gibst du deinem, hast du einen Sohn?
Sohn habe ich, ja, und bald einen zweiten, genau.
Wow. Was gibst du deinen Söhnen mit oder jetzt gerade dem, der da ist?
Neugierig zu sein. Neugierig. Alles wissen wollen. Bin immer nah am Wasser gebaut, kann man fast immer ein bisschen die Tränen bei so Dingen. Also ich glaube, ich würde meinen Sohn, meinen Kindern mitgeben, im Leben neugierig zu bleiben, Dinge auszuprobieren, keine Vorurteile zu haben und einfach Dinge zu erleben. Und immer dort, wo die Gänsehaut entsteht, dort ist irgendwo was Magisches. Und wenn man das irgendwann versteht, dass es diese magischen Momente gibt, die ja meistens schön sind, wenn die Gänsehaut durch Freude und Schönheit bereitet ist, dann muss man irgendwie systematisch versuchen, diese magischen Momente mehr zu machen. Und es wird eben dort passieren, wo man immer neugierig ist und neugierig bleibt. Und wenn das später mal dein Leben großteils beeinflusst, diese magischen Momente, dann wird das Leben hoffentlich auch magisch werden. Und das würde ich Ihnen gerne mitgeben wollen auf die Reise.
Es ist das, was du von deinem Opa mitbekommen hast?
Unter anderem, ja, vom Opa habe ich mitbekommen, also sehr gut recherchiert. Genau, der Opa ist eine große Bezugsperson in meinem Leben gewesen. Der wird jetzt 97, ist der älteste von 18 Geschwister, von einer Mutter. Und der Opa war immer hart Arbeit, aber nie negativ und hat immer für uns Kinder, Enkelkinder alles getan. Also einmal den letzten 10-Euro-Schein gehabt, damit wir uns ein bisschen was leisten haben können oder einfach die Zeit gehabt und immer positiv, obwohl er zwei Jobs parallel und ganz viele schwierige Dinge, Zweiter Weltkrieg und blablabla, bla bla, wäre heute wieder den Rahmen schwer sprengen, aber ganz richtig, ja, genau so ein Mensch zu werden, wäre natürlich großartig.
Allerletzte Frage, mein Lieber. Jetzt stell dir mal vor, wir drehen die Zeiten so ein bisschen vor, ja, dann ist vielleicht dein Opa oder ziemlich sicher rein biologisch nicht mehr da und du bist im gleichen Alter wie dein Opa, ja. Und er sitzt aber trotzdem.
Warte, ich höre dich jetzt nicht. Entschuldigung.
Am Tisch zusammen. Was willst du ihm dann gerne nochmal? Hallo!
Jetzt habe ich leider, jetzt höre ich dich wieder. Sorry, jetzt war es ja, leider
nicht kurz.
Ich weiß nicht warum.
Nicht schlimm.
Ich muss noch einmal wiederholen, die Frage bitte.
Stell dir vor, ich habe gesagt, letzte Frage.
Ja.
Stell dir vor, du bist, wenn wir die Zeit so ein bisschen vorausdrehen, irgendwann im Alter von deinem Opa, wie er jetzt ist. Und ihr könnt aber nochmal miteinander reden, ja? Also ihr sitzt wie gedanklich am Tisch. Was würdest du ihm dann sagen, wenn du dann so auf dein Leben zurückblickst und ihr nochmal wie so zwei, ja, wie so zwei Brüder zusammensitzen und sagst, und wie war es für dich, Flo?
Ich würde mal auf alle Fälle mich bedanken für all die Dinge, die ich von ihm habe lernen dürfen und würde hoffentlich auch sagen, dass ich ganz viele Dinge so weitergegeben habe und dass es eine schöne Reise war. Also so österreichisch gesehen, danke, schön war's. Und dass man sich auch gut verabschieden kann dann, weil man auf was zurückschaut, was irgendwie wunderbar ist. Und dazu gehören natürlich auch Family, Freunde, aber viele Meilensteine und einfach versucht hat, ein guter Mensch zu sein, so gut als möglich, geht eh nicht immer, aber auf alle Fälle hier auf was Schönes zurückschauen und danke sagen.
Florian Gschwandner. Danke dir. Hey, das war schön.
Danke, danke, dass ich da sein habe dürfen. Genau, war auch ziemlich wunderschön.
Ja. Cool.